Ich bin nach wie vor ein Sozialliberaler. Das Problem ist nur, dass mir die Sozialdemokraten abhandengekommen sind.
Wolfgang Kubicki ist FDP-Vize und kandidiert nun für den Parteivorsitz mit 74 Jahren. Und das nach dem historischen Absturz seiner Partei in einer Phase, in der politisch fast alles gleichzeitig auf dem Tisch liegt. Der Reformdruck, der Sparzwang und die starke Verunsicherung durch die geopolitische Lage. Ende Mai stellt sich Kubicki zur Wahl und tritt dabei gegen den deutlich jüngeren NRW-Landeschef Henning Höhne an. Warum tut sich Wolfgang Kubicki diesen Machtkampf noch einmal an? Warum ist er überzeugt, dass ausgerechnet er die FDP aus der Krise führen kann? Und welche Antworten hat er auf eine Zeit, in der viele Bürger das Gefühl haben, dass Politik Probleme eher verwaltet als löst? Über all diese Fragen sprechen wir heute mit Wolfgang Kubicki. Herr Kubicki, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Finde ich auch.
An meiner Seite ist heute mein Kollege Florian Schmidt. Er ist Leiter des T-Online-Hauptstadtbüros und beobachtet die FDP seit Jahren. Florian beschreibt den Machtkampf um die Parteispitze als Richtungsentscheidung für eine FDP, für die es 2026 um alles oder nichts geht. Florian, hallo, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, freut mich auch sehr.
Ich bin Nicole Fuchs-Wiecher und ich freue mich, dass Sie zuhören. Bevor wir jetzt auf die großen politischen Themen schauen, würden wir gerne erst einmal verstehen, warum Sie, Herr Kubicki, sich das in dieser Lage überhaupt noch einmal antun. Sie hätten sich jetzt nach all den Jahren auch einfach zurücklehnen können. Stattdessen steigen Sie in einer ziemlich heiklen Lage für Ihre Partei nochmal voll ein. Was hat am Ende bei Ihnen den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, so, ich kandidiere?
Das ist ein Bündel von Ereignissen gewesen. Das ist ja keine monokausale Erklärung. Ich habe festgestellt, dass nach der Niederlage bei der Bundestagswahl die FDP nicht nur völlig unbedeutend geworden ist auf Bundesebene, sondern auch unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle war. Wenn ich unterwegs war, hieß es immer wieder, Mensch, Herr Kubicki, wo ist die FDP? Und da habe ich mal versucht zu sagen, ich bin die FDP, was die Leute mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen haben. Aber durchgedrungen mit irgendeiner politischen Botschaft sind wir in diesem einen Jahr nicht. Und ich bin 55 Jahre in der FDP, das ist tatsächlich auch meine politische Heimat. Und dann gibt es so einen Impuls, der da sagt, Mensch, du musst dich nochmal anstrengen, damit die Partei wirklich überleben kann. Ich weiß, dass ich nicht die Zukunft der FDP bin, aber die Partei braucht eine Zukunft. Und der letzte ausschlaggebende sozusagen Kick war die Erklärung von Friedrich Merz schon nach der Baden-Württemberg-Wahl. Die FDP ist tot und wird auch nicht wieder am politischen Geschehen teilnehmen können. Und ich bin 46 Jahre Strafverteidiger. Das löst bei mir, wie bei vielen in der FDP, einen Impuls aus. Das ist wie eine Adrenalinspritze, die Sie bekommen, wenn jemand Ihnen erklärt, ne, Sie können von der politischen Bildfläche verschwinden. Und da habe ich mir gedacht, und jetzt ist der Bock fett. Und dann kamen natürlich Leute, die mir eine Mails geschrieben haben, WhatsApp-Nachrichten nach Rheinland-Pfalz und. Und ich habe immer wieder gesagt, ich muss darüber nachdenken. Ostern gibt es eine Entscheidung. Das habe ich auch mit Henning Höhne so besprochen, der ja zunächst kandidiert, als einziger Kandidat da war. Und da ich auf Mallorca war im Urlaub und das Wetter schön war, und da habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du nochmal alle Kräfte, die du hast. Wir werden ja ohnehin nur für ein Jahr gewählt, und versuch's mal zu dokumentieren, dass man Friedrich Merz auch widerlegen kann mit seiner historischen Aussage, die FDP ist tot. Und wenn ich mir die letzten 14 Tage anschaue, wir hatten noch nie so viel Medienberichterstattung für die Freien Demokraten wie in den letzten 14 Tagen, das ganze Jahr davor nicht. Das deutet darauf hin, dass in der Partei noch richtig viel Kraft steckt.
Wir schauen mal von der persönlichen Entscheidung zur politischen Lage, in die Sie da hineinkandidieren jetzt, Herr Kubicki. Da schaue ich mal zu meinem Kollegen Florian Schmidt. Florian, du beobachtest die Liberalen für unsere Redaktion schon seit sehr langem, sehr intensiv. Und da stellt sich mir die Frage, worüber müssen wir aus deiner Sicht heute mit Wolfgang Kubicki sprechen?
Ja, also ich würde tatsächlich mit Ihnen, Herr Kubicki, gerne sprechen wollen darüber, was macht den Liberalismus von morgen aus? Wenn Sie jetzt schon sagen, Sie sind nicht die Zukunft dieser Partei, interessiert mich aber doch, was Sie in diesem einen Jahr, von dem Sie gerade gesprochen haben, mit der Partei vorhaben, wie Sie Liberalismus da auch definieren. Wenn es den Liberalismus aus Ihrer Sicht noch braucht, wie wollen Sie ihn wieder attraktiv machen, damit man eben tatsächlich über die Wahrnehmungsschwelle kommt, aber am Ende auch beim Wähler das Interesse so weit dann steigert, dass er Sie auch wieder wählen würde?
Ja, also diese Frage könnte jetzt zu einem abendfüllenden Thema werden. Was muss der Liberalismus in der Zukunft bewirken? Aber fangen wir mal damit an. Ich will zunächst die Freien Demokraten wieder unter meiner Führung, aber nicht alleine, sondern mit vielen, auch jungen dynamischen Kräften wieder erfolgreich machen. Erfolgreich heißt, bei Wahlen so abzuschneiden, dass wir die Hürde ins Parlament tatsächlich schaffen und möglicherweise 5% auch wieder hinter uns lassen. Das ist ja schon mehrfach gelungen in der Geschichte der Freien Demokraten. Was ist aktuell notwendig? Wir erleben eine Einschränkung von Freiheiten, und zwar von allen möglichen Seiten, bedingt dadurch, dass offensichtlich politische Parteien, die momentan den Staat wesentlich prägen, das Gefühl haben, sie seien jetzt auserwählt worden, den Menschen zu erklären, was sie essen, trinken sollen, wie sie ihr Leben gestalten sollen. ob sie sich schämen sollen oder nicht schämen sollen, in Urlaub zu fliegen. Man merkt ja immer wieder, der Staat, den wir in Deutschland haben, nimmt den Menschen immer mehr Geld weg und schränkt damit auch ihre Freiheit ein. Wir haben eine Staatsquote von 51% in Deutschland. Die Schweiz hat eine Staatsquote von 32%. Da fahren die Bahnen pünktlich, da sind die Straßen in Ordnung, es kommt sogar noch der Postbote. Und dieses Gefühl, dass dieses Land immer weiter in die persönlichen Lebensentscheidungen von Menschen eingreift, dieses Gefühl hat ja Nahrung und dem müssen wir als Freie Demokraten entgegenwirken. Wir brauchen wirtschaftliche Freiheit, das heißt die Möglichkeit von Unternehmen tatsächlich mit ihren Ideen, mit ihren neuen Produkten auch Wertschöpfung zu generieren und Wohlstand zu generieren. Wir brauchen aber auch gesellschaftliche Freiheit und die gesellschaftliche Freiheit heißt Meinungsfreiheit. Ich weiß gar nicht, was wir früher ohne Meldestellen gemacht haben. Ich bin ja nun auch lange groß geworden hier. Und ich habe mir, Sie wissen, ich bin Strafverteidiger, wirklich nicht vorstellen können, dass man wegen der Erklärung, Kubicki sei ein Idiot oder sei ein Schwachkopf, den Staatsanwalt morgens vor der Tür hat. Und das schränkt ja doch auch das Lebensgefühl ein. Wir haben mittlerweile Clanstrukturen in den großen Städten und die Justiz erklärt, wir sind da teilweise machtlos, um dagegen vorzugehen. Und wir haben ein Asylsystem, bei dem wir selbst darauf verzichten, unsere Rechtsordnung auch durchzusetzen. Also es ist eine Vielzahl von Themen und ich merke ja überall, wo ich hinkomme, dass dieses Gefühl, mal wieder durchatmen zu können, mal wieder nicht behelligt zu werden von staatlichen Einrichtungen, von Behörden, dass dieses Gefühl weit verbreitet ist. Und ich sage noch einmal, wenn Demokraten dieses Feld der AfD überlassen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass die dauernd stärker werden und die demokratischen Kräfte dauernd schwächer werden. Und ich verknüpfe das tatsächlich auch mit meiner Person, mit meiner Vita. Ich bin Volkswirt von Haus aus, habe in dem Bereich gearbeitet. Ich bin Anwalt, bin Strafverteidiger. Ich habe selbst eine kleine Kanzlei gehabt mit in der Spitze 30 Mitarbeitern. Also ich weiß tatsächlich, worum es geht. Und ich bin es gewohnt, eine klare Sprache zu sprechen. Nicht so verschwurbelt, wie das in Berlin der Fall ist. Die Leute haben mittlerweile Phrasen komplett satt. Und deshalb glaube ich schon, es gibt tatsächlich ein Bedürfnis nach mehr Freiheit. Es gibt ein Bedürfnis einer politischen Kraft, die das umsetzt. Und dieses Bedürfnis können die Freien Demokraten, wenn sie wahrgenommen werden, auch wieder erfüllen. Man kann nicht jemanden sympathisch finden, den man gar nicht kennt. Und eine Wahlentscheidung kann auch nur fallen, wenn man die Personen kennt, die Themen transportieren und wenn man sie sympathisch findet. Also es gibt einen Dreiklang, Wahrnehmbarkeit, Sympathie und Wahlentscheidung. Und wenn man schon nicht wahrgenommen wird, dann gibt es keine Sympathie noch keine Wahlentscheidung.
Weshalb Sie sagen, dass tatsächlich eher Sie als in dem Fall Henning Höhne auf der anderen Seite auch diesen Dreiklang liefern kann, weil er zumindest den einen Teil, das ist jetzt ja auch in Umfragen belegt, die Wahrnehmung eben nicht liefern kann, die Bekanntheit nicht liefern kann.
Ja, also Henning Höhne und ich, wir stehen nicht in einer persönlichen Konkurrenz, sondern wir kandidieren jetzt beide für den Bundesvorsitz. Das ist ein Wettbewerb, wie er in einer Partei, die für Wettbewerb und Leistung einsteht, ja eigentlich nicht unüblich sein sollte. Und jedes Mal, wenn ich sage, was für Vorteile ich habe, sieht das immer so aus, als wollte ich Henning Höhne diskreditieren. Das will ich gar nicht, denn er gehört mit Sicherheit zu denjenigen Persönlichkeiten, die das Bild der FDP in Zukunft auch maßgeblich beeinflussen werden und prägen werden. Aber er hat eine große Aufgabe vor sich. Er wird Spitzenkandidat der FDP zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und darauf würde ich mich jetzt, wenn ich in der Situation wäre, konzentrieren. Denn die letzten Umfrageergebnisse sind auch nicht gerade so berauschend. Und ich halte eine These, ein neues Gesicht, das niemand kennt, ist in der Lage, die FDP über die Wahrnehmbarkeitsschwelle zu drücken. Diese These halte ich doch für verwegen. Also No-Name macht aus der No-Name-Partei FDP jetzt was Attraktives, würde ich aus professionellen Gründen sagen, eher nicht. Aber wie gesagt, Henning ist ein toller Typ, ne, und alles andere wird sich finden.
Was halten Sie von der These, dass potenziell Herr Höhne auch noch zurückziehen könnte, kurz bevor dann der Parteitag ist, um sich dann vielleicht auch bei Ihnen in einem Team einzugliedern, möglicherweise um im nächsten Jahr dann auch von Ihnen, Sie sagen ja, Sie wollen das erstmal für ein Jahr machen, dann zu übernehmen?
Ja, ich will es nicht nur für ein Jahr machen, sondern wir werden auch nur für ein Jahr gewählt. Wir werden ja nachgewählt und die reguläre Parteitag ist 2027 wahrscheinlich nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl. Und ich denke, ein Henning Höhne mit einem starken Ergebnis aus der Landtagswahl im Rücken ist gesetzt in der Partei auch für weitere Aufgaben. Meine Unterstützung hat er so oder so. Alles Weitere findet sich. Wir sind ja auch im regelmäßigen Austausch. Also ich würde mir wünschen, dass er, wenn er, sagen wir, unterliegen sollte bei der Wahl, was ja möglich ist, um es freundlich zu formulieren, dass er jedenfalls als Chefin der Bundesvorsitzende mir und der Partei erhalten bleibt, weil er eine wichtige Funktion hat. Aber um das auch klar zu sagen, umgekehrt gilt das nicht. Sollte die Partei mich nicht wählen, akzeptiere ich das. Und dann gehe ich tatsächlich auf mein politisches Altenteil oder auf mein Latifundien, trinke mein Glas Wein und gucke mir die Entwicklung der Partei dann in Ruhe weiter an.
Es geht ja hier nicht nur um Führung und Personal, sondern auch um einen politischen Kurs. Florian, du hast dich mit Wolfgang Kubickis politischem Werdegang genauer beschäftigt. Was hat sich denn da im Laufe der Zeit so verändert? Was ist dir da aufgefallen?
Jetzt bin ich natürlich selber kaum halb so alt wie Herr Kubicki. Insofern kann ich aus ganz eigener Beobachtung und Erfahrung gar nicht so lange auf Sie dann jetzt blicken. Insofern müssen Sie mich vermutlich gleich auch korrigieren, wenn ich das jetzt erzählt habe. Aber klar ist, Herr Kubicki, Sie sind eingetreten in die FDP, als die noch unter Willy Brandt in einer sozialliberalen Koalition war in den 1970er Jahren, waren dort dann am Anfang auch Teil der Jungdemokraten, was der Vorgänger der Julis von heute ist, der Jugendvorfeldorganisation der FDP, die damals auch eine eher linksliberale Politik verfolgt hat. Und auch Sie waren in den Folgejahren noch bis in die 80er, 90er hinein immer als Teil des sozialliberalen Flügels bezeichnet worden. In den letzten Jahren aber hat sich das verändert. Sie sind inzwischen in der Partei Teil einer Gruppe, die sich Ottos Erben nennt, die eher für einen wirtschaftsliberalen, einen bürgerlich-konservativen Liberalismus stehen und haben sich sozusagen dann doch von der einen, will gar nicht sagen Ecke, aber von dem einen Flügel Richtung dem anderen Flügel bewegt. Jetzt dürfen Sie allerdings auch widersprechen, weil Sie würden wahrscheinlich sagen, dem ist gar nicht so.
Wissen Sie, Ihre Einschätzung deckt sich nicht mit meiner Einschätzung. Insofern, was soll ich da sagen? Also wenn Sie das so sehen, dann ist das Ihr gutes Recht. Aber ich bin nach wie vor ein Sozialliberaler. Das Problem ist nur, dass mir die Sozialdemokraten abhandengekommen sind, die sozusagen zu der Kategorie Willy Brandt, Helmut Schmidt, bis Sigmar Gabriel gehören, einschließlich Gerhard Schröder auch noch. Die Sozialdemokraten dieser Zeit gibt es einfach nicht mehr. Ich empfehle allen immer die erste Regierungserklärung von Willy Brandt im Deutschen Bundestag, sich nochmal zu Gemüte zu führen. Das ist tatsächlich auch ein liberales Credo nach der Devise, nicht, wir brauchen eine starke Opposition, wir brauchen wirtschaftliches Wachstum, weil der Wohlstand, den wir auf die Art und Weise erwirtschaften, ist die Grundlage für alle Sozialleistungen, die wir haben wollen. Wir brauchen Freiheit in der Wissenschaft. Also ich habe das gerade mal wieder gelesen und dann öffnet sich mein Herz und sage, wo sind eigentlich diese wunderbaren Sozialdemokraten, mit denen man was vernünftigerweise hätte machen können? Aber ich bin in der Tat etwas kritischer geworden und das begann mit Angela Merkel, mit der Erklärung, dass der Staat sich um alles kümmert. Nach der Devise, Mutti macht das schon, hat sich die Gesellschaft daran gewöhnt, nicht, dass wenn Probleme auftauchen, der erste Ruf, der nach dem Staat ist und nicht die Frage im Raum steht, was können wir selbst machen? Und dieser Erziehungsanspruch, nicht, der hat sich verstärkt in der Corona-Zeit und deshalb habe ich da ja auch zwei Bücher geschrieben, die mich wirklich bewegt haben, weil ich festgestellt habe, dass wenn man Menschen Angst macht, sie bereit sind, Grundrechte, die verbürgt sind für sie, einfach aufzugeben, um diesem Gefühl von Angst zu begegnen. Ich habe wahrscheinlich die größte Entscheidungssammlung von Gerichten, über 200 Entscheidungen, wo Gerichte staatlichem Handeln erklärt haben, dass er rechts- oder verfassungswidrig. Und das macht mich betroffen, weil mir das zeigt, dass sehr schnell andere politische Kräfte auch ganz andere Dinge umsetzen könnten, wenn sie das nur geschickt anfangen. Also die Verteidigung der Demokratie, die ich für sicher gehalten habe in Deutschland in den 70 Jahren bis zum Beginn der Corona-Krise, die Verteidigung der Demokratie muss wieder neu errungen werden, denn nicht, Demokratie fällt nicht einfach so vom Himmel und die Bürgerrechte müssen auch verteidigt werden, die fallen auch nicht einfach so vom Himmel und das sind in aller Regel Abwehrrechte gegen den Staat. Dafür einzutreten, gerade bei der Meinungsfreiheit ist das für mich ein ganz wichtiges Phänomen, dafür einzutreten halte ich für wichtig. Wer denn, wenn ich die Partei der Meinungsfreiheit, die FDP, soll für den Kampf gegen überwordene staatliche Eingriffe eintreten?
Schauen wir mal auf den Staat und auf den Reformdruck, unter dem die Politik gerade insgesamt steht. Ob Rente, Gesundheit oder Sozialstaat, überall ist klar, so wie bisher, kann es einfach nicht weitergehen. Gleichzeitig erleben wir, wie schnell Reformideen sofort Empörung auslösen. Bei der Gesundheitsreform etwa mit Blick auf die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern. Bei der Rente nach Friedrich Merz Satz von der Basisabsicherung. Und diese Liste, die ließe sich ja endlos fortsetzen. Ich würde sagen, fokussieren wir uns kurz auf das Thema Rente. Herr Kubicki, was wäre da Ihre ehrliche Botschaft, die Politik aus Ihrer Sicht jetzt aussprechen müsste?
Ja, die ehrliche Botschaft lautet, dass das Umlagesystem an seine Grenzen kommt. Wenn wir immer weniger arbeitende Menschen haben und immer mehr Menschen, die Rente beziehen wollen, dann geht das mathematisch schon nicht auf. Die FDP hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass wir eine Kapitaldeckung brauchen. Da sind wir beschimpft worden als diejenigen, die mit dem Geld der Rentner oder dem Geld des Staates zocken wollen. Das ist jetzt die Idee, die Friedrich Merz und auch andere wieder hervorholen, weil ihnen klar geworden ist, ohne eine wirkliche Kapitaldeckung, das heißt, entweder ansparen als Privatmann, bis man zur Rente geht, oder aber so ähnlich wie die Norweger und Schweden das gemacht haben, mit einem Staatsfonds, dessen Renditen dazu beitragen können, die Zahlungen für die Rente sicherzustellen. Ohne eine Kapitaldeckung kommen wir nicht weiter, das weiß jetzt jeder. Und das muss jetzt angegangen werden, denn jedes Jahr, das wir warten, verschlimmert die Situation. Die Rente, die aus der gesetzlichen Rentenversicherung kommt, die ist sicher, aber auf einem niedrigen Niveau. Und wenn man sein Lebensniveau einigermaßen halten will, dann muss man entweder Privatvorsorge betreiben oder bei denjenigen, bei denen es nicht geht, muss der Staat durch eine eigene kapitalgedeckte Säule helfen. Punkt.
Genau, das hat jetzt ja eben der Kanzler auch eigentlich ja nur in zwei Nebensätzen bei dieser Rede am Montag.
Ja,
aber
es ist lustig. Ne? Vor Jahren haben wir das Johannes Vogel eingeführt und dann sind wir beschimpft worden. Wir sind wirklich beschimpft worden. Das sei Neoliberalismus, das sei kalter Egoismus. Und jetzt ist den Leuten klar geworden, die Umlagefinanzierung funktioniert nicht mehr. Und nun kommt wie Kai aus der Kiste der Vorschlag der Freien Demokraten und andere lassen sich dafür jetzt bejubeln.
In der Tat und gleichzeitig aber eben auch lassen sich dafür ihrerseits beschimpfen. Also der Kanzler hat jetzt ja seit Montag auch sehr viel dafür einstecken müssen. Woran liegt das? Würden Sie sagen, das liegt an dem Buzzword Rente, dass da bei manch einem dann sofort dann alle Lichter ausgehen und dass man sich darum dann fast schon um der Empörungswillen dann empört? Was ist da Ihre Erklärung für? Warum ist bei der Rente immer so viel Musik drin?
Naja, weil Rentner ja nicht ausweichen können. Man kann ihnen zwar erklären, die könnten noch arbeiten, aber die wenigsten finden eine Arbeitsstelle. Die Rentner sind darauf angewiesen, dass das, was sie bekommen, aus der Rente heraus ihren Lebensstandard sichern muss, ihr Leben sichern muss. Und ich glaube, dass der Begriff Kapitaldeckung bei denjenigen, die Kapitalismus für des Teufels halten, schlicht und ergreifend verbrannt ist. Also wenn ich Frau Fahimi höre, dann glaubt sie, dass eine Kapitaldeckung wirklich des Teufels sei, dass nur der Staat garantieren kann, dass entsprechende Zahlungen erfolgen. Aber ich weise Sie mal darauf hin, dass viele VW-Mitarbeiter eine Vorzugsaktie bekommen von VW und damit auch einen Teil ihrer Altersversorgung sicherstellen können. Also so schlimm kann das eigentlich nicht sein. Ich sage mal wieder, Leute, kommt vom Baum. Es geht doch darum, dass wir ein Problem, was wir erkennen, lösen und nicht uns jetzt mit Floskeln um die Ohren hauen, die aus dem letzten Jahrhundert kommen.
Schauen wir alle Reformen an, die wir so jetzt vor der Nase haben. Gesundheitsreform überhaupt, die Reform des Sozialstaats. Herr Kubicki, welche Reform, glauben Sie, wird den Menschen aus Ihrer Sicht am meisten abverlangen? Wo wird es am meisten Empörung geben?
Zunächst einmal müssen wir die Frage klären, was Reformen denn eigentlich sind. Also wenn Sie nur immer nach mehr Zahlung, also nach mehr sozusagen Leistungen an den Staat denken und das als Reformen ausgeben, dann glaube ich, kommen wir sehr leicht an unsere Leistungsgrenze. Also die Behauptung, nicht die Anhebe der Beitragsmessungsgrenze beispielsweise, führe dazu, dass nur die Spitzenverdiener belastet werden, ist deshalb ziemlich komisch, weil den anderen Teil, nämlich die zweite Hälfte, bezahlen die Arbeitgeber. Und das sind für die momentane jetzigen Phase zusätzliche Belastungen, die viele Unternehmen gar nicht mehr tragen können. Ist die Erklärung, alle können 1.000 Euro von ihrem Arbeitgeber bekommen, eine Reform oder ist einfach nur Dummheit? Also auch das bezahlen die Arbeitgeber. Beim Handwerk wären das 5,1 Milliarden Euro, die zusätzliche Belastung wären für die Unternehmen, bei denen jetzt momentan wirklich viele komplett an der Grenze stehen und sich darüber ärgern, nicht, dass Friedrich Merz und Bärbel Baas und Lars Klingbeil sich einen schlanken Fuß machen zu Lasten der Arbeitgeber. Die kostet das nämlich Geld. Und ich bin gespannt, wie denn der öffentliche Dienst reagieren wird, wenn die Müllwerker, die Straßenbahnfahrer, wenn denen erklärt wird, ich kriege das nicht, weil kein Geld in der Kasse ist, was ja schon das Eingeständnis von verfehlter Politik ist, dann werden die sagen, wir sind doch keine Arbeitnehmer zweiter Klasse. Also da wird richtig was auf diese Regierung noch zulaufen. Ich glaube, die wissen gar nicht, was sie angerichtet haben. Wenn sie zu den Gesundheitsreformen kommen, dann muss man sich definitiv darüber unterhalten, dass die Krankenhausstruktur verändert werden muss. Wir haben definitiv 25% zu viel Krankenhäuser und gelegentlich muss man mal auf einige Landräte zugehen und sich mit denen und darüber unterhalten, ob es Sinn macht, in jedem Landkreis ein Kreiskrankenhaus zu unterhalten oder ob man nicht sich darauf verständigen kann, dass auf der Kreisgrenze vielleicht ein neues gebaut wird und man nur eins hat statt zwei. Selbstverständlich müssen wir auch an die Frage herangehen, ob der Leistungsanspruch, den viele haben, und wenn man sich europaweit umguckt, ist das in Deutschland wirklich einmalig, ob der so erfüllt werden kann. Manche Menschen gehen tatsächlich in die Notaufnahme, weil sie keine Lust haben, zu ihrem Hausarzt zu gehen und glauben, sie werden da schnell behandelt. Auch da kann man etwas einsparen und kann auch appellieren an die Menschen, ein System nicht wegen jedes Schnupfens, wegen jeder kleinen Erkältung in entsprechender Weise auszunutzen. Also es gibt viele Möglichkeiten, viele Stellschrauben. Aber den großen Wurf nach der Devise, wir bauen das ganze Sozialsystem jetzt von heute auf morgen um, also komplett weg von der Umlagefinanzierung hin zu einer reinen Kapitalfinanzierung, wird schwer.
Das sind jetzt alles, ich sage es gerade, ne, ganz viele Stellschrauben, an denen die Regierung drehen könnte, müsste, sollte. Und damit auch viele Rampen für Sie als in dem Fall außerparlamentarische Opposition, aber überhaupt für Opposition. Wenn Sie das jetzt alles so ansprechen, glauben Sie denn mit solchen Vorschlägen Ihrerseits dann auch dann durchdringen zu können und auch beim Wähler damit zu verfangen? Weil am Ende sind es ja dann doch auch eben Dinge, die Menschen ja nicht gut finden mögen unbedingt sofort. Ne?
Ja, also die Menschen insgesamt werde ich nicht erreichen. Ich werde nicht 100% der Menschen zufriedenstellen können. Mir würde schon reichen, wenn ich 10% dazu begeistern könnte, die Freien Demokraten zu unterstützen. Das wäre ja schon mal was. Und erlauben Sie mir schlicht und ergreifend diesen leichten Anflug von Selbsteinschätzung und Arroganz, dass ich durchdringe, daran habe ich überhaupt gar keinen Zweifel.
10%, das haben Sie auch schon an anderer Stelle einmal gesagt, würden bedeuten, Sie wären wieder auch dann eine veritable Kraft dann im Bundestag, würden Sie mit solch einem Ergebnis wieder einziehen in jetzt dann 3 Jahren. Würden Sie denn dann sagen, regieren wieder oder lieber nochmal eine Runde Opposition sein im Bundestag? Das ist ja auch eine Frage, die die Partei innerlich beschäftigt. Sind wir regierungsfähig und auch willig oder wollen wir doch lieber in der Wohlfühlblase Politik machen für uns selbst?
Vielleicht darf ich zunächst darauf hinweisen, dass weniger als 10% extrem unterambitioniert wäre. Wir haben 2017 und 2021 dokumentiert, dass das machbar ist. Und wenn ich Ihnen sagen würde, mir würden 5% reichen, dann würden Sie auch sagen, das wäre so, als wenn Bayern München gegen Holstein Kiel spielt und wir sagen würden, es würde uns reichen, wenn wir 8-0 verlieren, statt uns anzustrengen und ein Tor zu schießen. Also man muss schon ambitionierte Ziele haben, ob wir die erreichen, ja oder nein, weiß ich nicht. Und ich würde mir über die Frage, was machst du, wenn du im Deutschen Bundestag bist, Gedanken machen, wenn ich im Deutschen Bundestag bin. Es gibt ein wunderbares indianisches Sprichwort, das ich mir zu eigen gemacht habe in meinem Leben. Mach dir keine Gedanken, was du auf der anderen Seite des Ufers machen willst, solange du nicht weißt, wie du über den Fluss kommst. Und ne, das erste Ziel ist, in den Bundestag einzuziehen mit einem, wie ich finde, angemessenen Ergebnis. Das wäre in der Größenordnung 10, 11, 12%. Der Bedarf ist ja da und es hat ja sich schon gezeigt, dass das machbar ist und leistbar ist. Und wenn ich bei mir in meiner Partei, ich kenne diese ganzen Leute, die anonym dann auch Journalisten mit Sortisen versorgen und sich nicht trauen, das mal offen zu sagen, mir in ein Streitgespräch einzutreten. Wenn in meiner Partei Leute unterwegs sind, die sagen, nicht lieber in der Opposition bleiben und eine gute Haltung haben, dann sollen die doch bitte in einen Debattierclub gehen und nicht Mitglied einer politischen Partei sein, die darauf angewiesen ist, bei Wahlen die Menschen zu überzeugen. Also wer debattieren will, der alleine mit sich selbst, der kann das natürlich nochmal Stiftung machen oder wo auch immer, in irgendwelchen Kreisen. Aber eine Partei wie die FDP muss den Willen haben, nicht nur stark im Parlament vertreten zu sein, sondern auch die Ideen, die wir haben, dann umzusetzen, jedenfalls an dem Meinungsdiskurs teilzunehmen, der auch dazu beitragen kann, dass andere auch zu besseren Einsichten kommen.
Und wer wären da für Sie mögliche Partner, wenn man es auf der aktuellen Basis mal so betrachtet, also so wie die Parteien sich jetzt sonst aufgestellt haben, wenn wir jetzt schon so weit denken, ist jetzt rein hypothetisch, aber wen würden Sie sich da vorstellen können?
Ich würde mir vorstellen können, eine wirklich wieder reformierte Union. Ich würde mir vorstellen können, eine Sozialdemokratie, die ich noch kennengelernt habe, bei denen es auch darum geht, Fortschritt zu wagen. Also die erste, oder auch wieder stolz auf das Land zu sein. Willy Brandt hat mal einen wunderbaren Wahlkampf geführt. Deutsche, seid stolz auf euer Land. Wenn das heute jemand schreiben würde, würde man sagen, das ist doch typisch AfD. Und ich sage, das ist Quatsch. Das ist typisch von den Leuten, die sagen, wir haben ein Aufstiegsversprechen. Wir wollen allen Menschen die Möglichkeit geben, egal wo sie herkommen, aus ihrem Leben das Beste zu machen, aber sie müssen es wollen. Es ist nicht so, dass der Staat ihnen das alles hintragen müssen. Sie müssen es wollen. Wir müssen wieder stolz sein auf Erfolg. Nicht nur beim Sport. Ich bin ja schon peinlich berührt, dass wir die letzten beiden WM schon die Vorrunde nicht geschafft haben. Hoffentlich schaffen wir es diesmal wenigstens weiterzukommen. Beim Erfolg, bei den Olympischen Spielen, bei der Wissenschaft. Wir waren mal ganz weit vorne bei technologischen Entwicklungen, in der Kunst und Kultur und vor allen Dingen aber auch in der Wirtschaft. Ich bin stolz auf Leute, nicht, die was gemacht haben, die Erfolg haben, die reich geworden sind. Es gibt ja politische Kräfte, die wollen keine Reichen. Ich sage, wir wollen so viel Reiche, wie es irgend geht. Und das ist auch ein guter Anreiz. Wir wollen wieder Leistung in der Schule und darüber hinaus. Aber auch den Menschen die Möglichkeit geben, wie gesagt, durch Lernen, durch Fleiß, ne, was zu machen. Ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus, wie viele andere auch. Das ist Sigmar Gabriel, das ist Ralf Stegner. Wir haben uns alle wirklich hochgearbeitet. Und deshalb sind wir ein lebendes Beispiel dafür, dass eine Gesellschaft die Möglichkeiten eröffnen muss, dass jeder das Beste aus sich machen kann. Momentan ist das eher unterentwickelt, wenn ich mir unsere schulischen und universitären Strukturen anschaue.
Ja, nicht genannt haben Sie jetzt eben drei weitere Parteien. Die Linke, die lassen wir jetzt mal links liegen. Das wissen wir, dass die für Sie nicht in Frage kommen mag. Aber auch die Grünen haben Sie nicht genannt und die AfD auch nicht. Was ist mit diesen beiden Parteien?
Bei der AfD finde ich schon, dass man sich mit ihr massiv auseinandersetzen muss. Denn, um das mal ein Beispiel zu nennen, nicht jemand, der für die Meinungsfreiheit kämpft, aber gleichzeitig erklärt, wer Deutschland verhöhnt, der soll mit 3 Jahren Haft bestraft werden, sucht die Meinungsfreiheit nur für sich selbst und nicht für andere. Austritt aus der EU, Austritt aus der NATO. Also auf solche Ideen kann man nur kommen, wenn man wirtschaftlich keine Ahnung hat und Deutschland wirklich verzwergen will. Also sie ist weder koalitionsfähig, aber wir müssen uns mal in der Sache mit ihr auseinandersetzen. Denn ansonsten hat sie das Narrativ, ne, die anderen, die Altparteien, die wollen gar nicht eine Kommunikation, sondern die grenzen uns einfach nur aus. Das hat ihnen bisher geholfen. Und wenn wir sehen, wie die stärker geworden sind, müssen wir doch mal vielleicht darüber nachdenken, dass wir unser Verhalten ändern müssen, damit wir sie wieder kleiner machen. Bei den Linken ist es, die sind nicht alle doof bei den Linken, muss man wirklich sagen. Ich habe professionell auch zu einigen persönlichen sehr guten Kontakt. Das gilt für Dietmar Bartsch und Gregor Gysi. Und Frau Reicheneck hat die Gunst der Stunde genutzt, wie ich das professionell nie hätte machen können. Also da kann ich nur begnadet auf die Knie fallen und sagen, wer den Mantel der Geschichte in der richtigen Sekunde ergreift, der hat es im Zweifel auch verdient. Und bei den Grünen, solange die auf dem Trip sind, tatsächlich zu glauben, durch Verbote kann man Freiheit schützen, ist das für mich kein wirklicher Gesprächspartner. Man braucht tatsächlich auch Verbote, wir brauchen das Strafrecht, aber das öffnet keine Freiheitsräume, sondern engt sie ein, notwendigerweise, um gesellschaftliches Zusammenleben zu ermöglichen. Aber Freiheit ist eigentlich immer etwas, was sich dagegen wehrt, auch wehren muss, dass andere glauben, sie könnten das Empfinden und das Wirken von Menschen einschränken.
Wir sind ganz kurz vor Schluss unserer Folge und wir haben da noch unsere Rubrik, die nennt sich Fragenhagel. Herr Kubicki, wir stellen Ihnen 5 kurze Fragen und dazu brauchen wir 5 kurze Antworten. Bitte schön. Was würden Sie dem jüngeren Wolfgang Kubicki gerne sagen?
Verzweifle nicht am Leben und macht das Beste aus eurem Leben.
Welche Entscheidung Ihrer Partei hätten Sie im Rückblick lieber verhindert?
Die Zustimmung zum Selbstbestimmungsgesetz, und zwar deshalb, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass 14-Jährige ohne jede Form von Beratung, nicht Einflussnahme von Beratung, darüber befinden können, welches Geschlecht sie haben wollen.
Welchen Vorwurf gegen sich selbst halten Sie für unfair und welchen für berechtigt?
Ich halte den Vorwurf, dass meine Arroganz kurz davor ist, dem Wahnsinn die Füße zu küssen, für berechtigt. Also meine Selbsteinschätzung, welchen Vorwurf halte ich für unberechtigt, dass ich Rechtspopulist bin, das trifft mich im Herzen tief.
Karl Hermann Flach oder Milton Friedman?
Karl Hermann Flach, den ich übrigens noch persönlich kennengelernt habe, nicht? Und mit dem ich diskutiert habe, im Gegensatz zu vielen anderen, die sich heute auf ihn berufen.
Was soll am Ende Ihrer Karriere einmal über Wolfgang Kubicki gesagt werden?
Alt ist er nicht geworden, aber rasant hat er gelebt.
Danke, Herr Kubicki. Liebe Hörer, jetzt interessiert uns Ihre Meinung. Was hat Sie an Wolfgang Kubicki in dieser Folge heute am meisten überrascht? Wie hat Ihnen diese Folge gefallen und was nicht? Schreiben Sie uns das gerne, vor allem über die bekannten Podcast-Plattformen. Lassen Sie Ihren Kommentar da bei Spotify oder Apple Podcasts und bewerten Sie gleich sehr gerne. Das hilft dem Tagesanbruch, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank an Wolfgang Kubicki. Danke, dass Sie da waren.
Danke an Sie und weiterhin viel Erfolg für Ihren Podcast.
Und auch danke an Florian Schmidt für deine Einordnungen und deine Fragen.
Sehr gerne.
Wenn Sie möchten, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.